Herzlich willkommen zur Hörspielkammer des Schreckens. Heute geben wir uns mal wieder dem süßlichen Lockruf der alten 80er-Jahre-Möse hin und knuspern ein wahrlich schrundig bekacktes Hörverbrechen weg.
Nämlich das vom legendären, sagenumwobenen Biker-Man!
Man, Biker-Man.
Genauer gesagt Folge 1 der gleichnamigen Serie, die Todesformel.
Und wer seinen Rest Lebenswillen aus einer tollkühnen mephistophelischen Laune heraus mit besagter Todesformel verbinden möchte, begeht quasi augenblicklich Selbstmord. Denn im Hörspiel kommt keine einzige tödliche Formel vor. Dafür kannten die Produzenten allerdings die Formel, mit der sie ihre Hörer zu Tode langweilen und gleichzeitig ihre Intelligenz beleidigen konnten.
Ab, Biker-Man, Alter! Geh scheißen!
Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Biker-Man. Ein Mann und sein Motorrad, heißt es im Hörspiel. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Mir auch. Woher bloß? Warten wir es mal ab.
Los geht es mit einem coolen Intro, das, versteht sich, in Wirklichkeit nicht cool ist.
Biker-Man. Ein Mann und sein Motorrad. Mark ist Biker-Man. Und fährt auf dem Supermotorrad Cat. Biker-Man. Ein Mann kämpft gegen Unrecht und Verbrechen.
Boah, leck mich doch am Arsch, ist das eine schmierige Wichse, ey. Da will man ja nach dem Intro erstmal duschen. Aber immerhin weiß ich jetzt, woher ich dieses Ein Mann und sein Rollator kämpfen gegen den Hörer kenne. Das ist ja fast genauso wie damals bei Knight Rider, nur in beschissen. Da hieß es doch, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Verbrechen.
Ja, genau. Und dazu gab es diese geile Mucke von Stu Phillips. Die hat gleich alle Signale auf Action gestellt und den Zuschauer voll Adrenalin gepumpt.
Yeah. Und Biker-Man? Nun, auch er pumpt sein Publikum voll. Allerdings mit Melatonin, dem Schlafhormon. Man hört ein armseliges Motorrad knattern wie einen rassigen Altherrenfurz mit Land. Dann setzt eine wabernde Musik ein, die so klingt, als ob sie gern das Intro von Jean-Michel Jarres Oxygen wäre. Nur haben leider alle Beteiligten zu wenig Oxygen, also Sauerstoff, abbekommen. Allen voran der Texter.
Richtig. Vor allem der zweite Satz ist genial. Mark ist Biker-Man. Als ob das irgendwer angezweifelt hätte oder wissen wollte. Und der Sprecher ist höchstens so mittelgeil. Bei Knight Rider sprach das Intro ja Christian Günther, auch bekannt als langjähriger Stadionsprecher von Werder Bremen und Interpret des unvergessenen Smash-Hits Was ist bloß mit Rudi los? Hier fragt man sich eher, was mit dem Sprecher los ist, so verkrampft, wie er den dullen Text raushanselt.
Ja, da hatte wohl einer von der ganz großen Karriere als Karussellrekommandeur geträumt.
Victor, kommst du mal bitte?
Letzte Runde!
Victor! Willst du mir das?
Jetzt noch dabei sein, jetzt schnell die Fahrschiffslöse.
Hey, hallo, du in der blauen Jacke, nicht aufs Geländer setzen.
Achtung, gleich werden wir den Biker-Man noch einmal aufs Motorrad heben.
Victor, hier vorne ist noch frei. Victor, hier direkt, hier. Die anderen.
Die Bügel runter, es geht los.
Victor, mach runter.
Dann wollen wir doch mal schauen, was die Mutti heute Schönes zu Abend gekocht hatte. Hoch damit und raus mit ihnen. Wir starten.
Ach, ist das aufregend.
Na, Logo.
Nach dem Intro hören wir den titelgebenden Bikerman Mark. Seinen Nachnamen erfahren wir nicht. Gesprochen wird er von dem Österreicher Peter Wolfsberger. Er sucht aus einem Grund, den wir erstmal auch nicht erfahren, eine Frau namens Sita auf und muss erstmal vor ihrem Büro warten. Soweit, so öde. Leider teilt er uns dann mit, was ihm im Wartezimmer so durch die hohle Murmel wabert. Kotzprobe gefällig?
Die Dame mit dem fremdländisch klingenden Namen ließ mich warten. Nicht, dass es mir wirklich was ausmachte. Warten ist man in meinem Beruf gewöhnt. Mich störte einzig und allein, dass Cat in der prallen Sonne warten musste. Nicht den kleinsten Parkplatz hatte ich jetzt am frühen Nachmittag im Schatten gefunden. Und das im August, wo der Straßenasphalt Blasen schlug und wer immer es sich leisten konnte, keinen Schritt nach draußen machte.
Ah ja, interessante Problematik, Bikerman. Lass mich das so kommentieren.
Bock, 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 bock. Ich habe keinen Parkplatz im Schatten gefunden. Bock, 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 bock. Und dabei ist es so heiß. Bock, 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 bock.
Echt, der hat Probleme. Und überhaupt eine mega Einführung für einen geilen Titelhelden. Er ist also der coole Bikerman, der gegen Unrecht und Verbrechen kämpft. Und sein Job besteht laut eigener Aussage oftmals aus Warten? Wow. Oder hat er offiziell noch einen anderen langweiligen Job und spielt nur in seiner Freizeit Bikerman? Hätte man gern erwähnen dürfen. Aber weiter.
Die Menschen auf den Straßen bewegten sich wie in Trance. Und die Frauen waren unter ihren leichten Sommerfähnchen fast nackt. Sogar die Uhr in dem Wartezimmer, in dem ich jetzt saß, war von der allgemeinen Lethargie angesteckt. Die Zeiger schienen am Zifferblatt festzukleben. Wieder dachte ich an Cat. Aber was nützte es? Ein Motorrad wie Cat musste das schon aushalten.
Ja, das wird es wohl auch, Idiot. Ist ja nicht aus Zucker oder Hühnerfedern. Wohlgemerkt. Cat ist in dieser Serie das Supermotorrad, das sprechen kann und lauter geile Gadgets hat. Quasi wie das Auto Kid bei Knight Rider. Und anstatt dass Cat mit ein paar coolen Stunts eingeführt wird, kriegen wir das kackenlabberig klingende Gewinsel seines Fahrers um die Ohren geplärrt, der voller Sorge ist, weil sein Tom Turbo zu lange in der Sonne stehen könnte. Beziehungsweise nicht geplärrt, sondern geschmatzt. Denn der Körperklaus hatte sich entweder direkt vor der Aufnahme zwei Zitronenscheiben nach ganz oben in die Backentaschen gestopft oder er hatte das alte Gebiss von Horst Frank ersteigert und eingesetzt.
Was für ein Dödel. Und wieso outet sich der dämliche Bikerman hier ohne Not als Schattenparker? Das ist ja ein klassisches Synonym für ein Weichei, so wie Warmduscher, Jeansbügler oder Brötchen über der Spüle aufschneider. Besser kann man so einen Protagonisten nicht einführen.
Was natürlich nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass die Szene auch inhaltlich die wohl erbärmlichste Vorstellung eines Actionhelden ist, die man sich denken kann. Statt bei einer Prügelei oder Verfolgungsjagd erleben wir den Bikerman, wie er im Wartezimmer hockt und blöde auf die Uhr starrt. Erst als das kleine Leuchtschild neben der Tür von Bitte warten auf Bitte eintreten umspringt, darf er endlich zur Frau mit dem fremdländischen Namen.
Lecco mio. Also blöder wäre wohl nur noch Rambo an der Bushaltestelle, der Terminator auf dem Einwohnermeldeamt oder John McClane bei der Musterung. Haben wir es dann, Dr. Gruber?
Gleich! Bitte nochmal leicht nach vorne beugen.
Okay.
Was?
Einmal husten, bitte.
Yippie-yay, du Schweinebacke.
Muss es nicht Yippie-ka-yay heißen? Und es wird nicht besser, denn der Bikerman hört und hört nicht auf zu sülzen. Im Büro muss er erstmal seine Auftraggeberin beschreiben.
Hinter einem Schreibtisch saß eine junge Frau. Orientalischer Typ. Ein Mädchen, das man sich merkt. Um ihren hübschen Hals baumelte solider Goldschmuck. Die langen schwarzen Wimpern zuckten nervös und lange rote Fingernägel gruben sich in ihre eigenen Handballen. Keine Frage, das Mädel hatte Angst wie das Kaninchen vor der Schlange.
Ja, sicher, sicher. Red du nur. Das Mädel hatte übrigens exakt so viel Angst, dass seine Sprecherin Ingrid Erkin im folgenden Dialog nicht die Spur ängstlich klingt. Aber das hatten wir ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet.
Halten wir also fest. Autor Matt Willis. Oder Matt Willis? Oder Matt Willis?
Nehmen wir doch die englische Version. Dann ist die Fallhöhe beim gurkigen Inhalt noch höher.
Okay, klingt gut. Also, Autor Matt Willis und Regisseur Frank Ullmann haben damals in den 80ern ein paar Folgen Knight Rider gesehen und das Konzept für ihre eigene Schrottserie übernommen. Oder sagen wir lieber geschändet. Was ja an sich schon eine ziemlich beknackte Idee ist.
Richtig, denn der Reiz von Knight Rider war ja in erster Linie das Zusammenspiel von David Hasselhoff und einem sprechenden Auto. Und gerade dessen Fähigkeiten will man doch sehen und nicht einfach nur nacherzählt bekommen.
Europa hatte ja damals die offizielle Hörspielfassung von Knight Rider produziert. Auch nur ein schwacher Ersatz gegenüber der TV-Serie. Aber immerhin mit den Originalsprechern wie Andreas von der Meden und Gottfried Kramer. Und inhaltlich sehr nah dran. Braucht aus heutiger Sicht kein Mensch, war aber damals sicher eine ganz gute Möglichkeit, um sich die Wartezeit bis zur nächsten Folge im Fernsehen zu vertreiben.
Tja, und wer Pech hatte, bekam von seinen Eltern nicht die Knight Rider-Hörspiele, sondern den bräsigen Biker-Man. Der hatte dann vollends die Arschkarte.
Aber ist diese Serie denn ein bloßes Plagiat von Knight Rider? Nein, auch von Street Hawk. Und hat sie wirklich nicht mehr zu bieten? Nun sagen wir mal so, sie ist ein Plagiat, aber ein so schlechtes, dass es den Großteil der Originale einfach weglässt und durch nichts ersetzt.
Bikerman Mark ist ein Agent. Zumindest scheint er das zu sein. Ob er auf eigene Faust loszieht oder einer Organisation wie der Foundation angehört, wird nicht gesagt. Er hat eine Uhr, mit der er sein elektronisches Wunderfahrzeug rufen kann, das noch dazu spricht. In diesem Fall ein Motorrad namens Cat.
Woher er das hat und warum es über lauter technische Finessen verfügt, wissen wir nicht. Er hat es einfach. Und Cat heißt es, warum eigentlich?
Keine Ahnung. KIT ist ja ein Akronym und die Buchstaben stehen dabei für Knight Industries 2000.
Ah, und CAT steht für Computer-Arschtranse?
Anzunehmen. Allerdings wird er manchmal auch die Katze genannt, warum auch immer.
Na super, wie kreativ. Und ach ja, natürlich hat der Bikerman auch keine annähernd so interessante Backstory wie Michael Knight. Der war ja eigentlich ein normaler Polizist, der bei einem Einsatz schwer verletzt wurde. Ein Millionär hat ihn dann wieder aufgepäppelt und ihm ein neues Gesicht verpasst.
Leider das von David Hasselhoff.
Yep. Und von da an soll Michael in seinem Auftrag für Recht und Ordnung sorgen. Bikerman Mark hat wiederum folgende Vorgeschichte.
Hm? Hast du was gehört?
Nee. Ist aber kein Fehler, denn Mark hat überhaupt keine Vorgeschichte. Der Wichsknilch ist einfach da und hat ein sprechendes Motorrad. Das war's. Zumindest in Folge 1. Nicht ausgeschlossen, dass in späteren Folgen mehr dazu gesagt wird. Aber so eine Vorgeschichte gehört natürlich in den ersten Teil. Und eines ist ausgeschlossen, dass wir uns freiwillig die anderen beiden Folgen anhören.
Kaum vorstellbar, dass der Laden, der diesen kruden Killefit verbrochen hat, ernsthaft noch 2 Portionen nachgekotet hat. Und um das nochmal klarzustellen, das gerade war die Backstory von Knight Rider. Fucking Knight Rider! Einer Serie, die wir uns heute nicht mehr freiwillig angucken würden und über die sich sogar der Hoff höchst selbst später lustig gemacht hat. Und trotzdem haben die Knight Rider-Macher sich damals was Vernünftiges ausgedacht, um den Zuschauer zu beeindrucken. Aber der Bikerman hat das natürlich nicht nötig.
Was er dafür hat, und zwar ohne Ende, Dialekt. Die Sprecher dieses Hörspiels sind nämlich praktisch alle Österreicher. Und das hört man, auch wenn sie sich zumindest bemühen, weitestgehend Hochdeutsch zu sprechen.
Und es sind nicht irgendwelche Ösis. Im Gegensatz zu etwa Ron Kelly mit seinen unbekannten Amateurgumpen hat man hier richtig groß aufgefahren. Nahezu alle Sprecher waren irgendwann mal am Wiener Burgtheater.
Was? Und so wie in diesen Slasher-Filmen, in denen gelangweilte Eliten in abgelegenen osteuropäischen Regionen aus Spaß an der Freude Menschen verschleppen und genüsslich zu Tode foltern, so steigen die Burgtheatergötter dann und wann zur Erde hinab und vertreiben sich die Langeweile mit solchen perversen Foltereien wie der Hörspielserie Bikerman?
Tja, wer weiß. Halten wir fest, das waren renommierte Künstler und die sprechen hier so einen Kack.
Anzunehmen, dass das in der Burg nicht rauskommen durfte. Da gibt's doch strenge Regeln. Wenn man bedenkt, dass Klaus Kinski mal rausgeschmissen wurde, weil er ins Publikum gewinkt hat, in der Großstadt. Da wurde man doch bei so einem Fremdscharmadenkäse in der Vita geteert und gefedert.
Schon bemerkenswert. Da hatten die Produzenten hier echte Könner am Start. Und trotzdem klingt es am Ende nicht besser als bei Hans-Werner Kunze in Kloster Ösede und seinen dämlackigen Ramos Hatschipitsch Lufti Flutsch und Fotzi Wix Produktion. Nur hatte Kranzherne Wutze keine Burgschauspieler, sondern lediglich einen Burggeist.
Aber back to Dreck. Mark ist noch immer in Sitas Büro. Sie will gerade erklären, warum sie ihn zu sich gerufen hat, als dort wörtlich ein Bürgerkrieg ausbricht. Das Gebäude wird von außen beschossen. Könnte geil sein, ist aber einfach nur enttäuschend. Die Schüsse klingen nämlich nicht so, als ob ihnen da gerade die Kugeln um die Ohren fliegen, sondern als ob im Nachbarbüro jemand fernsieht.
Laut dem Bikerman machen die Burschen, die sie beschießen, sogar Kleinholz auf Sitas Büro. Davon hört man natürlich gar nichts. Aber klar, sowas wie splitterndes Holz wäre wohl einfach zu viel verlangt gewesen. Das ist ja die Königsdisziplin des Sounddesigns.
Noch enttäuschender als die Geräusche ist nur noch das Spiel der beiden Sprecher. Sowohl der Wolfsmensch als auch die Erki-Ingrid tragen ihren Text absolut lahm und unbeteiligt vor. War das einfach nur eine scheißegal weggespielte Stellprobe, die der Aufnahme Lurch aus Versehen anstelle der echten Aufnahme abgespeichert hatte oder was? Das ist doch kein dramatisches Spiel, sondern bestenfalls lockere Plauderei.
Und mit was für Inhalten? Während Sita sich mit Mark duckt, um nicht von den Schüssen getroffen zu werden, faselt sie doch ernsthaft davon, dass das Büro nur gemietet und das Gebäude hochversichert ist.
Ja gut, dann können ihr die Schüsse natürlich egal sein.
Außerdem meint sie zu erkennen, wer hinter den Schüssen steckt. Originalzitat:
Das ist Ulans Werk. Seine typische Handschrift. Die einzige Sprache, die der versteht.
Ja, behämmert mit schrappigen Maschinengewehr-Sounds in ein Gebäude ballern ist eine Sprache? In welchem Land denn?
Da gibt's nur ein Land, ne?
Dreamland?
Dreamland. Und überhaupt, wieso macht Uland das eigentlich? Also sinnlos auf irgendwelche Gebäude schießen und nichts treffen. Das nenne ich mal einen großartigen Gegenspieler. Dagegen wirkt ja sogar Red Rotzo aus der Sinclair-Folge vom letzten Mal wieder ernst nehmbar.
Geschickt ist allerdings, wie Autor Matt Willis alles für die Schießerei verwendet, was in so einem Büro vorhanden ist. Das ist ja toll, wenn man mit dem arbeitet, was vor Ort ist und das pfiffig einbaut. Das Mobiliar des Büros, die Fensterfront, der Koffer mit dem Plastiksprengstoff, der Tisch mit dem...
Moment, der Koffer mit dem Plastiksprengstoff? Wieso ist da ein Koffer mit Plastik? Plastiksprengstoff.
Ja, keine Ahnung, wird nicht weiter erklärt. So ist er nicht in jedem Büro?
Nein.
Tja. Die beiden beschließen jedenfalls, dass sie das Büro langsam mal verlassen sollten. Mark schießt mit seiner Luger zurück, während Sita auf den Gang atzt. Im Treppenhaus wollen sie sich wieder treffen. Das machen sie dann auch. Irgendwie. Man hört Mark nämlich gar nicht schießen. Außer diese entfernten und verhaltenen Schüsschen sollen aus seiner Waffe stammen.
Und Bewegungsgeräusche gibt's selbstverständlich auch keine. Sita schwebt offenbar körperlos in den Gang. Was für ein oberfauler Schnittkäse.
Nach einer elendblöden Diskussion nehmen die beiden nicht den Lift, sondern die Treppe. Hier legen sie laut Mark die 16 Stockwerke in rekordverdächtigen 34 Sekunden zurück.
Ja, das ist auf jeden Fall eine amtliche Zeit.
Wobei, vielleicht waren es auch sehr niedrige Stockwerke, wie in dem Film Being John Malkovich. Wie war das noch? Sich bücken, Miete drücken.
Ja, okay, hier wohl eher sich nicht mehr spüren, Bikerman hören und kotzen. Natürlich sind die beiden nach ihrem Lauf nicht mal außer Atem. Meine Fresse, das müssten die Sprecher doch eigentlich auch selbst merken. Aber nein, es ging echt gar nichts.
Mark und Sita sind im Keller, als der Koffer mit dem Sprengstoff getroffen wird und das Gebäude in die Luft fliegt. Auch das wird insbesondere von Mark extrem unbeteiligt zur Kenntnis genommen. Wahrscheinlich sind gerade zahlreiche Menschen ums Leben gekommen, aber ihnen schert das nicht.
Dafür ist ihnen nun ein Hindernis im Weg. Eine Eisentür. Sie ist angeblich erdbebensicher. Aber, wie Fickfresse Mark selbstgefällig anmerkt, nicht Bikerman-sicher.
Was das bedeutet? Nun, er hat auch Sprengstoff dabei. Wo auch immer er den bislang verstaut hatte. Wahrscheinlich in seinem Arsch. Quer. Also, Deisterman sprengt sich den Weg frei. Übrigens mit einem absolut indiskutablen Geräusch, gegen das selbst diese roten Zündplättchen meiner Spielzeugpistole damals beeindruckender klangen.
Es folgt dann noch ein scheißen peinliches Scharmützel mit zwei bewaffneten Kämpfern, die ohne ersichtlichen Grund vor Marks Luger fliehen. Und dann sind die beiden Pfeifen auf der Straße, wo inzwischen Polizei und Feuerwehr aufgetaucht sind. Alles ist voller Menschen und sie haben ein neues Problem. Wie sollen sie nur zu Cat kommen?
Gar nicht. Cat kommt zu ihnen. Als er Mark sieht, beginnen seine Begrenzungslichter wild zu blinken und er gibt ein tiefes Röhren von sich. Diese Beschreibung klingt eigentlich mehr nach der Reaktion eines Haustiers als nach einem Supercomputer mit seltsamen, quasi erotischen Untertönen. Dann erhebt sich Cat in die Lüfte, fliegt über die Menschenmenge hinweg und landet direkt neben Sita.
Und das ist wieder eine dieser Szenen, die in einer Fernsehserie sicher geil und spektakulär wirken würden. In einem Hörspiel aber nicht. Während es durchaus was hat, ein Auto oder meinetwegen auch ein Motorrad durch die Luft fliegen zu sehen, verpufft der Effekt hier komplett. Da hört man dann nur einen nicht gerade engagierten Sprecher davon labern, dass die Schrottmöhre angeflogen kommt und landet.
Und das hat so gar nichts, was einen beeindruckt, sondern wirft einen auf den bloßen Inhalt zurück. Und der ist für sich genommen natürlich wie so oft doof. Sicher, bei Knight Rider auch, aber da denkt man zum Glück nicht darüber nach, weil es nun mal geil aussieht.
Und hier klingt es nicht mal geil. Was besonders auch für Sitas Reaktion auf die kleine Flugeinlage gilt.
Oh, Schreck! Dem Kugelhagel bin ich entkommen. Dafür werde ich jetzt überfahren.
Tolle Klangmelodie. Aber als wäre das alles nicht schon jämmerlich genug, wird direkt ein neuer Tiefpunkt erreicht. Denn wie gesagt, Cat kann ja auch noch sprechen. Auch das war bereits bei Knight Rider grenzwertig. Gottfried Kramer fand die Idee, ein sprechendes Auto zu synchronisieren, wohl anfangs so blöd, dass er den Job fast abgelehnt hätte. Aber zum Glück hat er ihn gemacht und so hatte Kit einen geilen Sprecher. Bei Cat hat es leider nur zu einem Spacken mit einem dösigen Ösi-Akzent gereicht.
Nur ruhig. Ich denke, wir haben's eilig. Hast du etwas mit dem hübschen Feuerwerk zu tun, Mark? Um ein Haar hätte ich auch was abgekriegt.
Wirk. Echt beeindruckend, dieses Supermotorrad. Hat bislang nichts geleistet, nervt aber damit rum, dass es fast beschädigt worden wäre. Vielleicht hätte man es statt Cat besser Chicken genannt.
Und der Akzent ist auch einfach ätzend. Nichts gegen ein bisschen regionale Einfärbung, wenn es denn passt und die Story in Österreich spielt. Dann darf's gern ein bisschen wie ein Schmäh sein. Aber die Story hier soll gar nicht in Österreich spielen. Also, glauben wir zumindest. Und dann passt die Farbe nicht die Bohne. Und das Ganze ist kein Schmäh, sondern ziemlicher Schmuh.
Zugegeben, wir quälen uns auch je nach Tagesform mit unserem eigenen Dialekt bzw. dessen Vermeidung. Aber so unpassend wie beim Sulz-Kotelett-Bike ist es echt selten. Aber vielleicht hat das blöde Ding ja neben seinem Sachertorten-Dialekt und der Zimperlichkeit noch irgendwas Hilfreiches zu bieten. Weiß man ja nicht.
Ich habe mir gleich gedacht, dass etwas nicht stimmt, wie ich diese Ganoven-Gesichter gesehen habe. Und dann hat's auch schon gekracht. Das kam vom anderen Dach, oder?
Gut beobachtet, Cat. Hast du sonst noch etwas bemerkt?
Ach, die Arschkrampe merkt doch eh nichts. Da hat sie also die Ganoven-Gesichter gesehen, hielt es aber nicht mal für nötig, Rikerman kurz zu warnen.
Sollen wir das so verstehen, dass dieses super Hightech-Motorrad nicht mal eine simple Funkverbindung zum Bikerman herstellen kann? Ja, wie enttäuschend ist das denn?
Das Super-GAU-Motorrad. Nicht Cat, sondern Kack. Ein Fall für den Schrottplatz.
Mindestens. Mark und Sita parken sich auf Cats Sattel, dann fliegen sie davon und sind erstmal in Sicherheit. Akustisch natürlich absolut lächerlich umgesetzt. Man hört keinerlei Flugsound, nur ein bisschen Wind. Aber klar, so ein Motorrad ist ja praktisch geräuschlos. Das ist ja bekannt.
Werbung.
Hallo. Du, euer Hauptsprecher hat gerade abgesagt, er kommt heute nicht und das nächste halbe Jahr kann er gar nicht. Ist doch kein Problem, oder? Aber der Thomas Petru ist schon im Studio.
Hi, also euren Text, den habe ich nicht gelesen. Du musst mir dann immer erklären, worum es gerade geht. Aber prima vista bin ich eh am besten, weißt du ja.
Ach, das habe ich ganz vergessen. Wir haben die Handwerker im Haus. Und nebenan ist der Soundcheck für das Rockkonzert.
Hallo? Können wir dann? Worum geht's denn in dieser Szene? Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin.
Halt, mein Freund. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Du nimmst das viel zu ernst. Gut gelaunt geht alles besser. So wie bei Hermann Media. Gib einfach einen Scheiß auf alles und die Aufnahme läuft wie von allein.
Oh du, ich glaube, ich habe bisher alle Namen falsch ausgesprochen. Soll ich das wiederholen? Nein?
Okay. War das gerade nicht übersteuert? Sollen wir das nochmal aufnehmen? Nicht? Na gut.
Mach es einfach wie Carsten Herrmann. Dann hast du keinen Stress und kannst das Leben in vollen Zügen genießen. Und wer sich den Mist später anhört, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen.
Werbung Ende.
Wieso denn eigentlich schon wieder Carsten Herrmann?
Na, wegen der klanglichen Nähe. Herrmann, HB-Männchen, Herrmännchen, ne?
Ah, nicht schlecht.
So ist es. Was aber schlecht ist, Mark erfährt nun die Vorgeschichte. Und somit leider auch wir. Sitalea stammt aus einem Land namens Larkan, einem fiktiven Staat, der von seinen reichen Ölvorkommen lebt. Dem flüssigen Gold, wie sie es nennt. Oder auch dem braunen Saft, wie sie es kurz danach ebenfalls nennt, weil der erste Ausdruck wohl nicht blöd genug war. Einfach nur Öl war ihr als Begriff wohl zu schmierig. In Braunsaftland tobt ein Machtkampf und die Regierung ist handlungsunfähig.
Sitas Vater, der berühmte Professor Regal, hat eine chemische Formel entwickelt, mit der sich das Erdöl in schmutziges Wasser verwandeln lässt und umgekehrt. Damit sind die Ölfelder für etwaige Angreifer wertlos.
In den letzten Wochen hat Regal alles Öl in Larkan unbrauchbar gemacht. Dann jedoch hat ihn der böse Ulan getötet. Ist halt die einzige Sprache, die er versteht, ne? Aber nun hat keiner die Formel, um das Wasser wieder in Öl zurückzuverwandeln. Keiner außer Sita. Und jetzt wird es lustig, denn hier ist wohl auch Matt Willis aufgefallen, was für einen Logikbock er da geschossen hat.
Bikerman fragt sich, warum Ulans Bande diese Schießerei veranstaltet hat. Denn wenn Sita tot wäre, würden sie die Formel ja erst recht nicht kriegen.
Aber Sita hat eine Erklärung parat. Sie glaubt, man wollte ihr nur Angst einjagen.
Ja, sicher. Perfekte Art, jemandem Angst einzujagen. Erst das Büro beschießen und dann das ganze Gebäude in die Luft jagen. Also die klassische Drohung ohne erwartbare Schäden.
Man könnte zwar einwenden, dass Ulan von dem Plastiksprengstoff nichts wusste, aber im Grunde hätte ja ein einziger erfolgreicher Schuss gereicht, um Sita zu töten. Wir Hörer wissen zwar, dass die Protagonisten so eine Schießerei immer überleben, aber doch nicht der Bösewicht. Nee, aber echt die beste Taktik, sowas im Hörspiel einfach selbst zu thematisieren, ohne jedoch eine sinnvolle Begründung zu liefern. Das haben unsere damaligen Autoren doch auch immer gern gemacht.
Oh yeah. Sita möchte nun, dass Mark ihr hilft, besagten Ulan dingfest zu machen.
Woraufhin sich Cat einschaltet, dem das alles zu verwirrend ist und dessen Computer schon zu sausen beginnt. Na echt ein Superrechner, der nicht in der Lage ist, eine Handvoll Fakten zu begreifen. Kann es sein, dass Cat keine Hilfe, sondern ein zusätzliches Handicap ist?
Offenbar. Und es kommt sogar noch besser. Das olle Drecksteil nölt nämlich rum, dass es schon zu lange in der Luft war und endlich wieder festen Boden unter den Rädern haben muss. Klar, die sind ja auch schon fast 5 Minuten geflogen. Das hält so ein Wunderteil einfach nicht aus. Ach, außerdem muss ich sein Navigationssystem ausruhen.
Boah, kann das denn gar nichts? Gegen dieses Mistding war ja nicht nur Kit ein Wunderwerk der Technik, sondern auch Nummer 5, Wally und Daniel Düsentriebs Helferlein. Und gerade das Helferlein hat deutlich weniger genervt, weil es nicht sprechen konnte. Was soll das?
Eben. Als ob ein laberndes Motorrad nicht blöd genug wäre, muss es auch noch absolut ohne jeden Nutzen sein. Und weil man ohnehin nichts sieht, könnte Mark in den ganzen Szenen auch genauso gut der Toaster-Man sein und mit einem sülzenden Toaster durch die Gegend ziehen. Was wahrscheinlich auch deutlich stimmiger wäre, angesichts des labberigen Drecks, den die Combo so von sich gibt. Einfach nur zum Kotzen.
Und Stichwort einfach nur zum Kotzen. Weil Cat auch noch der Treibstoff ausgeht, landen sie in der Nähe eines Lastzugs. Sie wollen den Fahrer fragen, ob sie von ihm einen Kanister Sprit bekommen können.
Klar, klappt bestimmt. Und wenn sie lieb bitte bitte sagen, zapft ihnen der Fahrer des Milchtanklasters daneben sicher noch ein halbes Glas weißes Gold ab. Das ist doch kein Problem für diese riesigen Transportmaschinen. Doch sie erleben eine böse Überraschung. Der Fahrer des Lastzugs ist nämlich kein anderer als Ulan. Wie es passieren konnte, dass die ausgerechnet auf die Flitzpiepe treffen, vor der sie gerade geflohen sind? Nun, Ulan-Bator hat die drei mittels Telehypnose zu sich gelockt. Offenbar auch Cat, dessen Supercomputer wohl für menschliche Hypnose anfällig ist. Naja, auf solche Details kommt es ja schon lange nicht mehr an.
Ja, wobei es hier sogar eine Erklärung gibt. Mark hat sich nämlich so sehr auf Sitas Erzählung konzentriert, dass er vergessen hat, den Hypnoseschirm auf Cat zu aktivieren.
Ah, gut, ja. Dann ist es natürlich doch alles logisch und einfach nur tragisch, dass der olle Hypnoseschirm nicht aktiviert war. Schön, dass das Bike jetzt auf einmal doch mit den geilsten Raffinessen ausgestattet ist. Eben hatte es ja noch reflexartigen Unterdruck im Tankanus, als es den Inhalt von Sitas 3 Sätzen verstehen sollte.
In einer grauenhaft sackdämlichen Szene nimmt Ulan Mark und Sita gefangen. Anschließend verprügelt er Mark mit Sounds, die bisherigen Scheißgeräusche nochmal locker unterbieten. Es klingt nicht nach Schlägen, sondern als ob Ulan-Sprecher Kurt Schossmann einfach ein paar Mal auf sein Mikro klopfen würde. Oder hatte ihm das jemand genervt an die Omme getafelt, um sich abzureagieren?
Also ich hätte es gemacht. Aber hätten die nicht besser alle zusammen Matt Willis für sein Scheißskript verprügeln können? Das hätte besser geklungen und wäre für den Hörer eine Genugtuung gewesen. Und ach ja, der Dialog während der Prügelei ist mal wieder ein Fall für den gespielten Szenenwitz.
Wie immer im Original Wortlaut.
Der gespielte Szenenwitz.
Wenn Bikerman nicht im Sattel sitzt, ist er nur ein halber Mann. Wehr dich, du Waschlappen! Da!
Mit ein paar Bleispritzen im Hintergrund ist leicht kämpfen. Versuch es sonst einmal.
Ein nächstes Mal wird es kaum geben, Bikerman. Deshalb muss ich die letzte Gelegenheit ausnützen. So, da! Das wird reichen.
Du bist ein feiner Held. Vielleicht gibt's doch noch ein nächstes Mal.
Der Kerl hat noch immer nicht sein Maul. Du willst noch eine Abreibung? Da, bitte sehr.
Aufhören, aufhören. Er ist verletzt. Er blutet.
Der berühmte Bikerman liegt im Staub und blutet. Dass ich das erleben darf.
Freu dich nicht zu früh, Ulan. Noch ist nicht alle Tage Abend. Bei unserer nächsten Begegnung sieht's vielleicht ganz anders aus.
Ein nächstes Mal gibt's nicht. Das habe ich schon gesagt. Du wirst den heutigen Tag nicht überleben.
Cat, fahr los, wenn sie uns schon haben. Du kannst wenigstens entkommen.
Wow, wenn Cat sonst schon nichts kann, er kann immer noch fliehen. Hammer!
Knattercat fährt los und angeblich sogar einige Männer über den Haufen. Wir hören natürlich weder die entsprechenden Geräusche noch die Reaktionen der Männer. Dann fordert Ulan die anderen Kerle auf das Motorrad zu schießen. Zwischendurch verlangt er sogar, dass sie schneller schießen sollen, wie auch immer das gehen soll.
Das Beste ist aber das eintönige Geräusch des Motorrads, das angeblich davonfährt, aber nicht im geringsten leiser wird. Irgendwann erhebt es sich sogar in die Luft, auch ohne jede hörbare Veränderung. Mann, dann lass die Scheißszene doch weg, wenn ihr das nicht vernünftig umsetzen könnt.
Ja gut, aber wenn du so anfängst, dann musst du ja das komplette Hörspiel in die Tonne kloppen, angesichts der ganzen Bandscheibenvorfälle, die sich da alle beim Verheben zugezogen haben.
Also meinetwegen kann das komplett weg. Aber mal wirklich, gab es jemals eine so nutzlose Wundermaschine wie Cat? Die hat doch echt noch nichts beigetragen und nur genervt.
Ja, wobei wir fair sein müssen. Alle anderen im Hörspiel haben im Prinzip genauso genervt. Ulan lässt Mark und Sita zu seinem Landsitz bringen. Dort will er sie foltern, um an die Formel für die Rückverwandlung des schmutzigen Wassers in Öl zu gelangen.
Und zwar mit einem Feuerwehrschlauch, mit dem er Sita erstmal ordentlich abspritzt. Ich wittere leichte sexuelle Untertöne. Angeblich ist der Druck von seinem Schlauch so stark, dass er sie damit fast umbringt und sie wird auch ohnmächtig. Aber ich kann mir nicht helfen, das Ganze wirkt trotzdem eher lächerlich als bedrohlich.
Ja, aber auf jeden Fall ein echter Megagrund für unsere Hörer, sich den Originalgimmel mal reinzupfeifen. Denn das muss man mit eigenen Ohren gehört haben. Dann bricht Ulan plötzlich die Folter ab, weil er nach Lakan muss. Klar, dann muss die bis gerade noch eminent wichtige Formel natürlich warten. Seine Männer sollen während seiner Abwesenheit auf Sita aufpassen. Und auf Bikerman, den er angeblich lebend braucht.
Wozu auch immer. Der Typ kann ihm gefährlich werden und er kennt die Formel nicht. Aber töten? Nein, bloß nicht.
Mit einer Klinge in seinem Schuh kann Mark sich und Sita befreien. Er ruft Cat, der sich zum ersten Mal nützlich macht. Er fährt die Tür ein und lässt sich auch von den Schüssen von Ulans Scheißschergen nicht beeindrucken.
Was daran liegen könnte, dass der Schnittkäse vergessen hat, die Schüsse überhaupt einzumischen. Cat behauptet zwar, dass auf ihn geschossen wird, aber man hört absolut nichts. Außer einem Motorengeräusch, das vollkommen unverändert bleibt, obwohl er angeblich im Haus herum und den Männern über die Zehen fährt.
Die Lieblosigkeit der Abmischung ist wirklich ein Schlag in die Fresse. Wie zur Hölle konnte man sich damals so wenig Mühe geben? Oder hat das Stephen Hawking abgemischt und vor lauter Augenrollen über den beknackten Käse hat seine Gestensteuerung den Geist aufgegeben?
Nun sind die beiden Arschknuts jedenfalls frei und brechen nach Larkan auf. Ulan ist bereits da und hält eine Ansprache an seine treuen Vasallen, in der er ihnen mitteilt, dass Professor Regal gar nicht tot ist. Und um seine Tochter zu retten, wird er die Formel verraten. Davon ist Ulan überzeugt.
Die Szene ist vor allem deshalb lächerlich, weil... Ulan immer wieder künstlich innehält, woraufhin die Menge einige blöde Sachen reinruft. Hier ist das Hauptproblem, dass... die Sprecher der Menschenmenge nicht nur miserabel sind, sondern auch alle das Gleiche rufen. Da hatte sich wohl vorher niemand einen Text ausgedacht und die haben alle improvisiert. Und das klingt dann verdammt...
Ja, wie klingt das denn? Raus damit! Wie klingt es?
Scheiße.
Genau.
Sita, Mark und Cat erreichen dann Larkan. Hier jammert das Motorrad rum, dass Mark wieder das Lenken übernehmen soll, weil sein Navigationscomputer ausgefallen ist. Also da fehlen mir langsam echt die Worte.
Dafür findet Sita nun ebenfalls heraus, dass ihr Pappen noch lebt. Und sie macht sich mit Mark zum Palast von Larkan auf, wo der Showdown stattfinden soll. Der beschissene Showdown, versteht sich.
Ulan spricht, wie schon gesagt, zum Volk. Professor Regal ist an seiner Seite. Dann taucht der Bikerman auf und durchkreuzt seine Pläne. Wobei es noch einen besonders dümmlichen Moment gibt, als Ulan einen Zettel aus der Tasche des Professors zieht, auf dem die Formel vermerkt ist. Na, die hatte der ja ganz toll gesichert.
Und falls ihr es schon vergessen habt, diese Formel, mit der man Brackwasser in Öl verwandeln kann, ist offenbar die im Titel erwähnte Todesformel. Eine andere Formel kommt schließlich nicht vor.
Und dabei stirbt im ganzen Hörspiel keiner! Nicht mal Ulan, der nach einer kleinen Vorführung von Mark mit dem Flugzeug fliehen will und von Cat vom Himmel geschossen wird.
Und falls das in der Zusammenfassung gerade halbwegs spannend und actionreich geklungen haben sollte, ist es im Hörspiel nicht. Keine Sorge. Da ist es wie alles andere zäh und enttäuschend. Wir können euch echt nur ermuntern, euch den Scheiß bei eBay zu schießen und euch dann feudal reinzunoggern.
Fazit. Ching de Rasser, bumm, was für ein Dreck. Dieses Hörspiel ist so mies, dass es sehr wahrscheinlich mit seiner eigenen Schwester geschlafen hat und daraus die bematschten Blagen Ron Kelly und Ramos hervorgegangen sind. Der Sound ist eine einzige Katastrophe und die verwendeten Geräusche unterirdischer als in jeder zur gleichen Zeit entstandenen Hobbyproduktion.
Kaum zu glauben, dass für sowas damals ernsthaft Geld verlangt wurde. Eine Beleidigung für jeden Hörer. Musik gibt es so gut wie keine, die Sprecher geben sich keine Mühe und die Regie hat während der Sprachaufnahmen lieber Sachertorte beim Demel gefressen und danach in aller Ruhe auf einer Bank vor dem Studio Bubu gemacht. Und das Skript? Ach, weiß ich auch nicht. Und eigentlich möchte ich mich auch weigern, diese Zumutung ernsthaft als Skript zu bezeichnen. Bei dem ganzen enthaltenen Schrott wirkt es eher wie ein Schrottplatz.
Hier ist wirklich jeder Jugendliche zu bedauern, der so einen Dreck damals hören musste. Wir wissen es nicht genau, gehen aber davon aus, dass man nach dem Hören damals wegen irreparabler Hirnschäden ausgemustert wurde und mindestens eine Traumatherapie von der Krankenkasse bezahlt bekam.
Gottes Willen.
Und, Luft im Studio noch gut?
Nee.
Ah.
Ooh.
Luft. Pfui, Deibel. Herzlich willkommen. Der ist Scheißton. Biker Man. Ein Mann und sein Motorrad. Motorrad.
Ja. Die hat gleich alle Signale auf Action gestellt und den Zuschauer voll andere.
Das hast du voll Adrenochrom gepumpt.
Die hat gleich alle Signale auf Action gestellt und den Zuschauer voll anderen. Oh Gott.
Man hört ein armseliges Motorrad knattern wie einen rassigen Altherrenfurz mit Land. Dann setzt eine wabernde Scheiße.
Ein Motorrad wie Cat musste das schon aushalten.
Aber Hauptsache, der Arsch sagt jetzt Motorrad. Wohlgemerkt, Cat ist in dieser Serie das Supermotorrad. Cat ist in dieser Serie das Supermotorrad. Er hat eine Uhr, mit der er sein elektronisches Wunderfahrzeug rufen kann. Das noch dazu spricht. In diesem Fall ein Ein Motorrad. KIT ist ja ein Akronym und die Buchstaben stehen dabei für Night Industries 2000.
Ah, und CAT steht für Computer Arschtanz. Und was jetzt so wirkt, als hätte ich mir null Mühe gegeben und einfach irgendeine Rotzing geschrieben. Ich habe da lange drüber nachgedacht, mir ist überhaupt nichts irgendwie Passendes eingefallen. Jetzt ja auch nicht, aber jetzt bin ich zumindest auf irgendeinen Scheiß gekommen. Manchmal ist es selbst schwer, sich eine Scheiße auszudenken.
Ja, richtig. Das wird gar nicht groß genug geschätzt von den meisten Leuten.
Ein Millionär hat ihn dann wieder aufgepäppelt und so mit Vogelkotzen in den Hals reingegöbelt. Der Wichsknilch ist einfach da und hat ein sprechendes Motto.
Ihr Arschlöcher!
Unglaublich.
Aber klar, sowas wie splitterndes. Nicht Danny Elfman.
Stimmt.
Er hat dessen Score noch mal so ein bisschen aufgepäppelt.
Ja, siehste? Das ist jetzt für immer. Mehr Devin, mehr. Was besonders auch für Sitas Reaktion auf die kleine Flug. Oh. Was besonders auch für Rita. Wirk. Echt beeindruckend, dieses Supermodo. Eben. Als ob ein laberndes Motorrad nicht blöd genug wäre. Hast du aber früh gemerkt.
Ja, da meine Warnblinkanlage geht dann schon an und ich röhre, wenn ich das höre.
Eben, als ob ein laberndes Motorrad... Ja. Ach, darüber hast du gelacht!
Ja.
Jetzt verstehe ich das erst. Ich dachte, du hast gelacht, weil du schon so früh geahnt hast, dass ich nicht gewusst habe, dass der Satz anders weitergeht, als ich dachte. Du hast über Motorrad gelacht. Ich war schon wieder in dieser glücklichen Motorradwelt.
Okay, nein, das war ja nur das anerkennende Lachen von auch er. Das ist ja nicht anerkannt, oh Gott.
Das wird reichen.
So ein Scheiß.
Der berühmte Biker-Man liegt im Staub und blutet.
Ich habe mich erstmal auf das Schlimmste eingestellt, dass wir heute absteigen und
so kenne ich meine Werder-Fans. Dann fordert Ulan die anderen Kerle auf das Motorrad zu schießen. Oh ja. Ja gut, aber wenn du so anfängst, dann musst du ja das komplette Hörspiel in die Tonne kloppen angesichts der Gang. Ja gut, aber wenn du so anfängst, dann musst du ja das komplette Hörspiel in die Tonne kloppen angesichts der ganzen Bandscheibenvorfälle, die sich da alle. Es ist schön, wenn er klappt. Ja gut, aber keine Sorge, er wird nicht klappen.
Und falls das in der Zusammenfassung gerade halbwegs spannend und actionreich geklungen haben sollte, ist es im Hörspiel nicht. Keine Sorge. Da ist es wie alles andere zäh und enttäuschend. Wir können euch echt nur ermuntern, euch den Scheiß bei eBay zu schießen und euch dann feudal reinzunoggern.
Ja, bester Zeitpunkt für diese Empfehlung. Ja, und mehr passiert in der Scheiße auch nicht. Wie gesagt, also holt euch das.
Das Hörspiel, das war Leihwand. wie der Österreicher sagen würde.
So hieß die Gruppe sogar, ne? Nee, Laibach.
Ach so.
So, Michi, lass uns die Aufnahme stoppen und diesen rabenschwarzen Tag aus dem meteorologischen Kalender streichen. Meine Güte.